Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich grüße Sie herzlich und live aus dem österreichischen ORF-Landesstudio in Klagenfurt, wo gerade die 46. Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden. Das heißt, 3 Tage Lesungen vor Publikum und Kritikerjury, bevor am Sonntag 5 große Preise vergeben werden, darunter der Ingeborg Bachmann, der Dreisat und der Deutschlandfunkpreis. Heute fanden ab 10 Uhr die ersten Lesungen statt, eröffnet mit Hannes Stein und seinem Text Die Königliche Republik. Und sowohl über das, was wir heute gehört haben, als auch über die gestrige Eröffnungsrede werden wir in den kommenden 20 Minuten gemeinsam hier im Büchermarkt sprechen. Mit mir im Studio sind 2 freundliche Kritikerkolleginnen, die ich Ihnen kurz vorstellen mag. Zu meiner Linken Katrin Schumacher, Literaturredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle. Frau Schumacher ist seit 1997 als Kritikerin beschäftigt, Mitglied des Buchzeitteams auf Dreisat. Sie war in der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse und ist unter anderem noch Jurymitglied des Klopstock-Preises für neue Literatur 2020. Erschien von ihr in der Naturkundenreihe von Matthes und Seitz der vielbeachtete Band Füchse. Guten Tag, Frau Schumacher, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, danke.
Und zu meiner Rechten ist hier im ORF-Studio Carsten Otte, Literaturredakteur des SWR in Baden-Baden. Seit 1999 arbeitet er als Autor, Redakteur und Moderator für den ARD-Hörfunk. Herr Otte ist regelmäßiger Beiträger der Tageszeitung Junge Welt, Taz, des Berliner Tagesspiegels und er hat auch zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter Der gastrosexuelle Mann, Kochen als Leidenschaft im Frankfurter Campus Verlag. Ich grüße Sie, Herr Otte.
Guten Tag, woran Sie mich alles erinnern, ganz erstaunlich.
Frau Schumacher, Herr Otte, am gestrigen Mittwochabend wurden diese 46. Tage der deutschsprachigen Literatur feierlich eröffnet. Auch die Lesereihenfolge der 2022 eingeladenen Autorinnen und Autoren wurden ausgelost und es gab wie in jedem Jahr eine Eröffnungsrede gestern von der Klagenfurter Schriftstellerin Anna Bahr. In diese Rede hören wir mal kurz hinein. Bitte sehr.
Was es bedeuten konnte, seine frühe Jugend in dieser Stadt zu verbringen, haben Sie wahrscheinlich schon gelesen. Ich will die Geschichte fortführen. Wir schulden den Jungen heute zumindest ein weiteres Kapitel. Meine Damen und Herren, die Mutter ermahnte uns immer zum Leisetreten. Die Vermieterin, sie wohnte im Stock unter uns, konnte es nicht leiden, wenn der Parkettboden knarrte. Und wenn sie die Mutter anhielt, um ihr damit zu drohen, uns aus dem Haus zu schmeißen, schickte sie uns zum Greisler Bonbonieren zu kaufen. Damit mussten wir vor der Hausherrin stramm stehen und um Vergebung bitten. Ich weiß nicht, was daran wahr ist, aber ich könnte schwören, es so erlebt zu haben.
Ein Ausschnitt aus der gestrigen Rede von Anna Bahr zur Eröffnung der 46. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Die Eröffnungsrede ist ja immer auch Standortbestimmung von Gegenwartsliteratur und Kritik. Hatte diese Rede von Anna Bahr zur Literatur irgendetwas damit zu tun, Herr Otte?
Das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Ich würde es etwas polemisch formulieren, denn die Rede zur Literatur von Anna Bahr war im Grunde genommen gar keine. Sie war gewiss eine politische Anklage, die, wir haben es gerade eben gehört, mit einer Erinnerung an die eigene Kindheit begonnen hat. Die Mutter hat zum Leisetreten aufgerufen und so mussten die Kinder dann mit Socken durch die Wohnung gehen. Und die literarische Bewegung der Rede nimmt nun genau dieses Bild auf und rebelliert gegen dieses Leisetreten. Es folgt dann eine Empörung über die Nazi-Vergangenheit Klagenfurts, über einen Literaturbetrieb, der fast ausschließlich marktkonforme Bücher auf den Markt werfe. Und da die Rede mit dem Titel überschrieben war, die Zumutung ist, die Wahrheit ist eine Zumutung, folgte dann daraus eine Beschreibung all dieser diversen Zumutungen, die es derzeit gibt in sehr unterschiedlichen Diskussionszusammenhängen. Ich würde sagen, die Rede war in gewisser Weise ein Potpourri aus sehr unterschiedlichen Themen, was dann aber eben auch durchaus eine Schwäche war. Am Ende gab es ein Plädoyer für eine Sprache der Hoffnung, wie die aber konkret aussieht, erklärte Anna Bahr nicht. Ja, ich würde sagen, wir haben in Klagenfurt schon profiliertere Reden zur Literatur gehört.
Ja, es gab auch schon Reden, die so ähnlich waren. 2009 hat Josef Winkler auch aus Klagenfurt hier gesprochen. Seine Rede, der Katzensilberkranz in der Hänselstraße, hat ja ebenfalls die nationalsozialistische Vergangenheit in Klagenfurt, aber außerdem auch Haider und dergleichen mehr angesprochen. Diese Rede von Anna Bahr hat jetzt gar keinen Einzug erhalten in die Jury-Diskussion. Das war ganz anders. 2019 beispielsweise, Clemens J. Setz, damals K-Fabe und Literatur, war seine große Rede, auf die die Jurymitglieder auch in ihren Diskussionen immer wieder zurückgegriffen haben. Wie haben Sie diese Rede von Anna Bahr wahrgenommen, Frau Schumacher?
Naja, mir war es zugegeben ein bisschen regional und auch ein bisschen sehr gefühlig für eine generelle Rede zur Literatur. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass nicht weiter darauf Bezug genommen wurde. Also es war ganz deutlich die Betroffenheit ein wenig wichtiger als die literarische Kunst in dieser Ansprache. Das hat mich ein wenig ermüdet, aber es erzählt natürlich auch was über unsere Gegenwartsliteratur, von der ich denke, dass auch viel zu oft die Relevanz des Themas anstatt die ästhetischen Möglichkeiten der Literatur, Relevanz zu erzeugen, in den Vordergrund gestellt wird. Also ich finde politisch ja, Blick auf die Gesellschaft gern, aber auch emotional, aber nicht auf Kosten der Literatur, sondern mit ihren Mitteln, und die waren doch recht begrenzt gestern.
Gar nicht begrenzt dagegen waren die Mittel der Literatur bei den Texten, die wir heute gehört haben. Es waren 5 Texte. Um 10 Uhr fing es an mit den Lesungen. Eröffnet hat das Ganze Hannes Stein. Er war im vergangenen Jahr mit seinem Episodenroman Der Weltreporter auch zu Gast in der Deutschlandfunk-Lesezeit. Darin hat er von 12 paralogischen Reisen berichtet, in denen unter anderem kandierte Dachsohren vorkamen und ein Indianerstamm, der Donald Trump verehrt. Und wie ein zusätzliches Kapitel eben dieses Episodenromans Der Weltreporter erschien dann auch die heutige Geschichte, in deren Anfang wir kurz hineinhören.
Die Königliche Republik. Die erste Geheimbotschaft war in einem Glückskeks versteckt. Ich kann nicht beschwören, dass die Kellnerin mir zuzwinkerte, als sie mir den Keks auf einem Aluminiumtablett servierte, zusammen mit einem Gläschen Reisschnaps und der Rechnung. Aber möglich ist es schon. Das war in dem Restaurant Roter Drache an der Ecke Broadway und 81. Straße. Ich ging dort einmal pro Woche hin und aß immer dasselbe. Geschmorten Schweinebauch in extra scharfer Soße. Natürlich kannten die Leute mich längst. Guten Abend, Professor Sparks, sagten sie. Dabei war es jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert her, seit die Universität mich entlassen hatte. Nebbig.
Nebbig, das war Hannes Stein mit dem Anfang seiner Lesung heute. Frau Schumacher, was war das für eine Lesung und was ist das für ein Typ? Man muss ihn ja mal beschreiben.
Aber ich muss erst mal auf den Anfang kommen. Tatsächlich war fasziniert davon, weil ich mich sofort an frühe Texte von Georg Klein erinnert fühlte, an diese seltsame Future-Fiction wie in Libidissi zum Beispiel. Aber leider hat diese Anfangsfreude nicht lange gedauert. Also der Text hat sie dann doch nicht so richtig eingelöst. Dieser Ich-Erzähler ist ein alter Mann, der glaubt, von den Mächten der Finsternis beobachtet zu werden und dass ihm also die polnisch-litauische Union aus einer anderen Dimension Geheimbotschaften zukommen lässt. Erstmal die Eröffnung eines literarischen Möglichkeitsraums, der aber dann doch nicht besonders gut ausgeleuchtet wurde. Und die Jury, die war sich dann auch uneins. Was war das jetzt? Klassische Short Story oder hermetisches Genrespiel? Das war so die Skala, auf der sich die Bewertung bewegte. Ich fand tatsächlich, es war ein ständiges Auf- und Abbauen von Kulissen und Identitäten. Ich konnte dann nicht mehr so viel damit anfangen, leider. Und ich habe dann das Wort betulich aus der Diskussion mitgenommen.
Ist es denn so, wenn jetzt Identitäten fallen, und es ging ja jetzt auch viel um Identität, würde man dann nicht eigentlich sagen, das ist jetzt die Gegenwart, wo so viel über Identitäten gesprochen wird? Oder reden wir hier von einer Gegenwart, die möglicherweise im vergangenen Jahr beendet wurde?
Na, das ist eine große Frage, die man jetzt hier nicht in einem Studio in Kärnten beantworten kann. Aber kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Text zurück, der einige Fragen stellt. Wir haben es hier zu tun mit einem schwarzen Professor, der eintaucht in ganz unterschiedliche Welten, der auch eine Welt erfindet. Und man weiß am Ende nicht so genau, ist er, weil er auch einige Pillen nimmt, vielleicht sogar verrückt geworden über sein Thema. Auf jeden Fall steht er in Verbindung zu diesem Geheimbund oder dieser Geheimmacht, macht, die irgendwo in der Vergangenheit gegründet worden ist. Und im Grunde genommen würde ich etwas aufgreifen, was Frau Schumacher gerade eben gesagt hat. Dieser Text bietet sehr viele Möglichkeiten, nur löst er sie literarisch nicht ein. Das stimmt vollkommen und das hat mich enttäuscht, weil es nämlich wirklich eine wilde Story ist. Man fragt sich natürlich, was ist das überhaupt für ein Genre, eine Geschichtserzählung, eine Verschwörungserzählung? Also es ist mit Sicherheit auch ein philosophisches Nachdenken über die Identitätsdebatte. Sie haben es gerade eben gesagt, Herr Drees. Aber das Ganze ist dann eben nicht so feinmotorisch, literarisch zusammengeschraubt. Und das ist natürlich ein Problem. Wir bewerten ja hier nicht, und das war ja auch schon zu Beginn zu hören, keine politischen Debatten, sondern die literarische Qualität. Und deswegen wurde dieser Text dann heute auch doch stark kritisiert.
Es haben deshalb auch noch ganz viele andere gelesen, die das Ganze dann revidieren konnten. Unter anderem der Theater- und Hörspielautor Leon Engler auf der dritten Position. Seinen Text Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Das passt ja schon zum Bachmann-Preis. In seiner offiziellen Vita auf der Bachmann-Homepage erfahren wir, hinter Leon Engler liegen Karrieren als international tätiger Praktikant, Lokaljournalist, Pommesverkäufer, Wildnisführer und Hotelier. Derzeit stellt er sich auf Cocktailpartys als Autor und angehender Psychologe vor. Das wird gleich noch wichtig sein. Wir hören kurz in den Text hinein.
Ich sitze im ICE von Frankfurt nach Karlsruhe und schaue aus dem Fenster und denke Westdeutschland und fühle nichts. Weil offenbar niemand sonst nach Karlsruhe muss an einem Mittwochabend, sitze ich allein im Wagen. Jedenfalls sehe ich niemanden in meiner Nähe und fühle mich unbeobachtet und betrachte die Spiegelung meines Gesichts im Zugfenster und spiele mit meiner Mimik. Probiere verschiedene Gesichter aus. Das könnte alles ich sein, denke ich. Und ich suche das richtige Lachen, das fällt mir immer noch schwer. Schon an der Schauspielschule hat Hendrik, mein Schauspieldozent, immer gesagt, dein Lachen ist nicht echt, du lachst wie eine Möwe. Lach doch mal wie ein Mensch, wie ein richtiger Mensch.
Das war ein Ausschnitt von Leon Engler, der heute als Dritter gelesen hat beim Bachmann-Bewerb 2022. Carsten Otte, es fällt auf, es ist sehr, sehr gut gelesen, aber war dieser Text selber auch sehr, sehr gut. Und ich habe vorhin es schon angedeutet, die Psychoanalyse oder dass er Psychologe ist, angehender, spielt eine gewisse Rolle. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, das stimmt, weil er ständig darüber nachdenkt, ob er, sagen wir, sein Wunschbild von dem, was er eigentlich werden will, in Einklang bringen kann mit dem, was er wirklich ist. Ich muss zugeben, der Text hat mich positiv überrascht und zwar aus einem Grund. Sie haben völlig berechtigterweise die Biografie zitiert. Das war dahingewitzelt und ich habe das Schlimmste befürchtet. Aber der Text ist überraschend feinsinnig gearbeitet. Er hat eine Oberfläche, das ist vollkommen richtig. Und da reist ein Schauspieler durch Deutschland und da klingelt es natürlich bei uns allen, denn wir kennen diese Textform, diese Genre. Wir nennen es Popliteratur, ein ganz berühmtes Beispiel natürlich von Christian Kracht, Faserland, da reist der Protagonist auch durch Deutschland. Hier aber handelt es sich um eine Reise zu einem Job, zu einem kleinen Dreh. Und was jetzt passiert ist, dass diese Oberfläche genutzt wird, um sehr viel, sagen wir mal, Literatur, Tradition und Geschichte unterzubringen. Das heißt, dieser Text hat eine zweite Ebene, die doch enorm ausbuchstabiert ist. Und das, muss ich sagen, war durchaus gekonnt und bot dann sehr viele Anknüpfungspunkte auch in der Jury-Diskussion.
Genau, er bot Anknüpfungspunkte. Es ging um einen Schauspieler. Die Möwe, die wir vorhin gehört haben, verweist natürlich sofort auch auf Tschechows Möwe und dergleichen mehr. Frau Schumacher, wie haben Sie diesen Text wahrgenommen, der von einem Schauspieler erzählt, der durchaus desillusioniert ist?
Ich kann eigentlich nur noch ein bisschen ergänzen, weil ich genau das unterschreiben würde, was Carsten Otte schon gesagt hat. Es ist eine total klassische Geschichte. Ja? Der Held reist, er kommt an einen anderen Ort, er erlebt Abenteuer und dann reist er zurück und kommt als ein anderer wieder an. Ja? Oder zumindest ist er auf dem Weg dazu. Und das bis in die Haarspitzen des Textes auch buchstabiert. Wir haben ja gerade eben den ersten Satz gehört. Ne? Da heißt, ich sitze im ICE von Frankfurt nach Karlsruhe und schaue aus dem Fenster und denke Westdeutschland und fühle nichts. Und der letzte Satz, der heißt, dann setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Ich schaue aus dem Fenster und ich sehe Norddeutschland und ich fühle etwas.
Das ist schön. Das ist ein schöner Gruß für unsere Hörerinnen und Hörer aus dem norddeutschen Raum. Wir gehen kurz zu ein paar anderen Texten, die auch noch heute gelesen wurden. Darunter abschließend, da gab es Diskussionen unter uns dreien bereits während dieser Lesung, Andreas Moster. Und zwar hat er einen Diskuswerfer ins Zentrum seiner Geschichte gestellt. Mit Diskuswerfen kann ich als ehemaliger Leichtathlet relativ viel anfangen. Aber was kann man mit dem Text anfangen, Herr Otte?
Ja, er zerfällt im Grunde genommen in zwei Teile. Wir haben auf der einen Seite die Geschichte eines Sportlers und auf der anderen Seite die eines Vaters, der plötzlich viel mehr tun muss für seine Familie, insbesondere für sein Kind, weil ihm die Frau abhanden gekommen ist. Und das führt dazu, dass er nicht mehr ganz so viel trainieren kann und dass die Werte schlechter werden und er dann nicht mehr so erfolgreich ist wie zuvor. Es ist die Geschichte eines Verzichts und es ist auch die Geschichte einer Erkenntnis, dass man Prioritäten setzen muss im Leben. Ja, es handelt sich um eine sehr alltagsnahe Prosa, die aber, was die literarischen Möglichkeiten angeht, dann doch auch sehr begrenzt ist, würde ich sagen.
Ja, also möglicherweise kein Kandidat für den Preis, aber ein Herzenskandidat für den Moderator. Es haben außerdem noch gelesen Alexandru Buluc mit einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen. Alexandru Buluc ist Mitarbeiter im Büchermarkt, deshalb werden wir über diesen Text hier an dieser Stelle noch nichts sagen und werden stattdessen zum zweiten Text des Tages kommen. Den haben wir nämlich aus verschiedenen Gründen zurückgestellt, weil der auf besondere Art und Weise bemerkenswert war. Ein Text von Eva Sichelschmidt und wir hören kurz hinein, weil hier dann auch direkt klar wird, worum es geht. Deswegen erzähle ich nicht allzu viel.
Den Körper meiner Großmutter hat man verbrannt. Eben saß ich noch neben ihr in ihrem kleinen Esszimmer an dem großen Tisch und versuchte mir einzuprägen, wie sie aussah, um sie nie zu vergessen. Ihr Gesicht, ihre Bewegung, ihre Gestalt. Willst du sie noch mal sehen, dann musst du jetzt kommen. Ein Zögern. War nicht alles gesagt? Die Frage der Feigheit. Jemand riet, fahr, sonst verzeihst du es dir nie. Noch im Zug, kurz vor der Ankunft, ein Anruf. Erschrick nicht, wenn du sie siehst. Ein Geistergesicht, fahle Haut, eingefallene Wangen, hohe Stirn, Leib und Beine aufgedunsen vom Wasser. Der Augenaufschlag in Slow Motion. Jetzt habe ich gar keinen Kuchen für dich.
Das war der Anfang von Eva Sichelschmidt, die heute an zweiter Position gelesen hat, Der Körper meiner Großmutter. Über das Sterben wird natürlich in der Literatur immer wieder gesprochen, Frau Schumacher. Was war das Besondere an diesem Text? Und haben wir hier möglicherweise gerade schon den Anfang eines der Gewinnertexte gehört?
Zweite Frage kann ich nicht beantworten, aber die erste vielleicht. Also mich hat sehr dieser Blick auf den sterbenden Körper ihrer Großmutter beeindruckt, der ganz konzentriert davon erzählt, wie der Körper, der 103 Jahre ist und an sein Ende kommt, nicht mehr eben die Frau ist, die die Erzählerin kannte und es trotzdem immer noch echt ist. Also diese Überlagerung von Zeiten, von Erinnerungen, von nahen Momenten. Es gibt ja dieses Bonmot, das ist das Allerschwierigste, ist über Sex zu schreiben. Ich finde, das stimmt. Ich würde es aber auch erweitern. Es ist wahnsinnig schwierig, über das Sterben zu schreiben. Beides bringt uns als Menschen in transzendente Zustände, die privat und eigentlich unbeschreiblich sind. Und Eva Sichelschmidt hat einen Text dafür gefunden, einen Ton. Und sie hat damit gezeigt, was Literatur kann, nämlich verlebendigen, was war, also die Literatur als Medium zu zeigen, in dem die Toten wiederkehren können, im wahrsten Sinne fortexistieren. Und mich hat der Text, das sage ich als Kritikerin eigentlich sonst nie, mich hat der Text sehr berührt. Und ich sage es jetzt trotzdem, weil, wenn man Eva Sichelschmidts Text als gelungenes Beispiel autofiktionalen Schreibens lesen darf, dann darf ich auch einfach mal ungeschützt als Leserin sagen, dieser Text hat mich berührt.
Ich würde da ergänzen, mich hat er übrigens auch berührt, allerdings hätte ich literarische Einwände, denn der Text hat ja auch ein poetisches Programm, so könnte man sagen. Er versucht nämlich in gewisser Weise den sprachlichen Körper wieder zusammenzusetzen, der zuvor auseinandergenommen wurde. Das Problem ist allerdings, dass Frau Sichelschmidt zuweilen mit Satzphrasen operiert, die vielleicht sagen wir mal, bewusst eingesetzt worden sind, wie Formulierungen, das Ticket für die letzte Reise ist nur gültig für eine Person. Solche Sätze gibt es häufig in diesem Beitrag. Ich glaube allerdings, dass hier übersteigt sie im Grunde genommen ihre eigene literarische Kunst. Also mit Abstrichen würde ich behaupten.
Ich glaube, es ist ihr nicht unterlaufen.
Vielen Dank. Wir müssen morgen weiter, wir werden morgen weiter diskutieren. Vielen Dank, Katrin Schumacher, MDR und Carsten Otte vom SWR. Morgen 16:10 Uhr. 10 wieder hier, live aus Klagenfurt, der Bachmann-Preis, die Tage der deutschsprachigen Literatur. Hier geht es jetzt weiter nach den nun folgenden Nachrichten mit Forschung aktuell. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restnachmittag und verabschiede mich von Ihnen am Mikrofon, Jan Dries.